Die Predigt heute Abend ist aus oder über Psalm 27. Psalm 27, wir lesen den ganzen Psalm. Das ist Gottes Wort. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes, auf einen Felsen wird er mich heben. Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Höre, Herr, mit meiner Stimme rufe ich, sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz erinnert dich, suchet mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Du bist meine Hilfe gewesen. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht, Gott meines Heils. Sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Lehre mich, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebenem Pfad wegen meiner Feinde. Gib mich nicht preis der Gier meiner Bedränger, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und der, der Gewalt tat, schnaubt. Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Ja, lieber Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns lehrst durch die Worte dieses Psalms. Hilf uns, dich zu verstehen. Hilf uns, aufmerksam zu sein, zuzuhören, zu erkennen, was du uns zu sagen hast. Öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Eigentlich erst gegen Ende des Psalms erfahren wir mehr darüber, in welcher Situation David sich befindet, warum er wohl diesen Psalm gedichtet hat, warum er dieses Gebet formuliert hat, geschrieben hat. Es ist eine Situation, die David vielfach erlebt hat. Menschen haben sich gegen ihn gestellt, sind seine Gegner, seine Feinde geworden. Sie verleumden ihn, werfen ihm Dinge vor, die er gar nicht getan hat. Und in dieser Situation findet er keine Hilfe bei Menschen, nicht einmal bei seinen engsten Angehörigen. Vater und Mutter haben mich verlassen, sagt er. Was würdest du tun? Oder was tust du normalerweise, wenn du in solche oder ähnliche Bedrängnis kommst? Als Gläubige haben wir einen großen Vorteil gegenüber Menschen, die unseren Gott nicht kennen. Diese sind ganz auf sich allein und auf ihre eigenen Reserven, Ressourcen gestellt. Wir dagegen haben eine Verheißung. Rufe mich an in der Not und ich will dich erretten. Das kennen wir, nicht wahr? Wer kennt diesen Vers nicht aus Psalm 50? Wenn wir in Not kommen oder bedrängt werden, müssen wir nicht erst die Bibel öffnen und suchen und nachlesen, ob irgendwo so etwas steht. Wir haben es im Gedächtnis, im Herzen und rufen spontan um Hilfe. Ja, rufen, schreien zu unserem Gott. Aber gerade dabei könnte auch ein Problem für uns liegen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich erlebe mich selbst immer wieder einmal so. Wenn ich Gott in einer Notlage um Hilfe bitte, dann halte ich mich damit auf, meine Not zu beschreiben. Ich drehe mich dann im Selbstmitleid um mich selbst und sehe nur die Not, das Schlimme, die Bedrängnis und bleibe fast ein wenig darauf fixiert im Gebet. Und genau dagegen ist dieser Psalm von David eine wunderbare Medizin. Er kann uns helfen, in der Not richtig zu beten, die Prioritäten beim Beten richtig zu setzen. Das müssen wir auch lernen, nicht wahr? Richtig zu beten in der Not. Der Psalm ist ein Hilferuf. Er beginnt aber nicht mit dem Hilferuf. Er beginnt mit den Ressourcen, dem Guten, das der Beter trotz allem hat. Ich glaube, dass eben dies die Lektion des Psalms für uns ist. Wenn ich sie in einem Satz zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, das könnte man etwa so sagen, wenn du in Not bist und zu beten beginnst, bevor du deinen Hilfeschrei loslässt, besinne dich auf das, was du hast in deinem Gott. Und dann rufe um Hilfe. Ich möchte diese Art zu beten anhand des Psalms in vier Punkte gliedern. Es sind drei Fragen und eine Aufforderung. Erstens, was hast du? Zweitens, was suchst du? Drittens, was ist dein Problem? Und viertens, ermutige. Zuerst, was hast du? Diese erste Frage beantwortet David mit großer Gewissheit und Zuversicht. Damit wir davon angesteckt werden, sozusagen, und ebenso zuversichtlich beten können, müssen wir hier genau hinsehen, was David sagt. Er sagt nämlich nicht, der Herr gibt mir Licht, er schenkt mir das Heil, er bietet mir eine Zuflucht. Das sagt er nicht. Was sagt er? Er sagt, der Herr ist mein Heil und mein Licht und meine Zuflucht. Der Herr ist das für mich. Es ist die Person Gottes, die diese Dinge für David bedeutet. Und darum bedeutet Beten für David nicht, dass er zu dem Gott seiner Wahl geht und sozusagen diese Dinge, Licht, Heil, Zuflucht, bei ihm abholt, um sie dann für sich zu gebrauchen und sich daran zu erfreuen. Das ist ein feiner Unterschied, nicht wahr? Aber es ist ein wichtiger Unterschied. Wir können die geistlichen Güter können wir nicht trennen von unserem Herrn. So dass wir, wenn wir wie David in Bedrängnis geraten, ein Gebet zu Gott schicken und sagen, Herr, ich bin in Not, böse Menschen bedrohen mich, ich bin krank oder meine Lebenssituation macht mir Angst. Schick mir doch bitte Kraft, schick mir Mut und zeig mir einen Ort der Zuflucht. Nein. Weil der Herr all das ist, was wir brauchen, müssen wir zu ihm gehen und bei ihm in seiner Gemeinschaft bleiben. Nur in der Verbundenheit mit ihm erfahren wir das Heil und die Geborgenheit. So wie ein verängstigtes Kind nicht dadurch getröstet wird, dass es vom Vater oder von der Mutter eine Portion Mut zugesprochen bekommt. Das passiert nicht so, nicht wahr? Die Angst wird vertrieben durch die Gegenwart und die Gemeinschaft der Eltern, dass das Kind bei den Eltern ist und diese Dinge in ihnen erfährt. David sagt eigentlich, dass er Licht, Heil und Zuflucht hat, weil er den Herrn hat, weil er in seiner Gegenwart wohnt. Noch einmal, wenn wir David fragen würden, was tust du, wenn es dunkel ist, wenn du Todesangst hast, wenn Feinde dich bedrängen, dann ist seine Antwort nicht, ich rufe zum Herrn und er schickt mir dann Licht, Heil und Zuflucht. Nein, er würde sagen, ich fliehe zum Herrn und in ihm habe ich all das. Ich brauche nicht vor allem Gottes Gaben, sondern ich brauche den Geber selbst. Ich brauche ihn, seine Person. Und darum habe ich so große Zuversicht und Hoffnung. Ich wohne beim Herrn und darum muss ich all das nicht fürchten, was da draußen tobt oder gegen mich sich richtet. All das Bedrohliche kommt gar nicht in die Burg hinein, in der ich mich befinde. Der Herr ist meine feste Burg. Und diese Tatsache macht sich David bewusst, bevor er beginnt, seine Anliegen vor Gott zu bringen. Das gibt ihm die richtige Perspektive für sein Gebet. Dreimal sagt er sich in den ersten Versen, ich muss mich nicht fürchten, ich muss mich nicht erschrecken, mein Herz fürchtet sich nicht. Er hat eine ganze Menge an Gegnern und Situationen, die starke Männer in Angst und Schrecken versetzen können. Übeltäter, Bedränger, Feinde, Kriege, ganze Heere. Und inmitten von all dem sagt er, ich bin vertrauensvoll, weil ich den Herrn habe. Natürlich ist dieses Bewusstsein von David, mit dem er ins Gebet und durchs Gebet geht, ist nicht entstanden, weil er das einmal in seiner Bibel gelesen hat und dachte, ah, okay, das ist gut zu wissen, also habe ich jetzt keine Angst mehr. Nein, diese Zuversicht ist gewachsen durch die andauernde Gemeinschaft mit dem Herrn, dadurch, dass er ununterbrochen mit seinem Wort und in der Anbetung lebt. Es ist dieselbe Lebenshaltung, die das Gebetsanliegen hervorbringt, das er zuerst in Vers 4 ausspricht. Daraus erwächst Davids Antwort auf die zweite Frage, die wir ihm stellen und die wir auch uns selbst stellen wollen. Was suchst du? Was suchst du? Was suchst du, David? Worum bittest du Gott im Angesicht der Bedrohungen, die dich treffen? Und seine Antwort ist, eins habe ich vom Herrn erbeten. Das ist das, was ich suche, wirklich. Danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Das ist vielleicht nicht das, was uns zuerst in den Sinn kommt, wenn wir belastende oder bedrohliche Situationen erleben, nicht wahr? Vielleicht würden wir eher beten, Herr, nimm doch diesen mühsamen Mitarbeiter weg oder ändere ihn und nimm mir diese Krankheit weg. Mach mich doch gesund, mach doch, dass meine Kinder einfacher werden. Gib mir doch andere Nachbarn, mach doch mein Leben etwas leichter, Herr. Nimm mir wenigstens einen Teil meiner Schwierigkeiten weg. Das sind unsere Gebete, nicht wahr? Also meine sehen oft so aus. Unsere Gebetsanliegen offenbaren, was wir eigentlich suchen. David, was suchst du? Suchst du ein komfortables Leben? Davids Antwort ist nein, ich suche den Herrn. Eine Sache ist es, für die ich bete, dass ich mein Leben lang im Haus des Herrn wohnen darf, dass ich seine Freundlichkeit, seine Güte betrachten darf, dass ich in seinem Tempel nachdenken, studieren darf. David will nichts weiter, als Gott zu erkennen und somit seine Gemeinschaft zu genießen. Und noch einmal, diesen Wunsch hat er, weil er bereits die Erfahrung gemacht hat, wie gut es ist, den Herrn zu haben. Nicht seine Gaben zu haben, sondern den Herrn zu haben. Wer wirklich in dieser Gemeinschaft gelebt hat, der will immer mehr davon. Weil er sieht, dass es nicht die angenehmen Lebensumstände oder Mitmenschen sind, die uns mit Zuversicht und Hoffnung erfüllen und unsere Sorgen und Ängste verschwinden lassen. Es ist allein die Gemeinschaft Gottes, die uns das alles gibt. Glaubst du das? Und darum sucht David diese Gemeinschaft. Und er sagt hier in der Kürze auch, wie, auf welchem Weg er sie sucht. Dadurch, dass er sich mit dem Wesen Gottes beschäftigt. Dadurch, dass er seine Güte studiert. Er denkt nach im Tempel. Das heißt doch nichts anderes, dass er sich so oft wie möglich am Ort der Anbetung aufhält. Die Gemeinschaft der Anbeter pflegt und das Wort Gottes studiert. Dadurch lernt er seinen Gott tiefer kennen und lieben. Er betet, dein Angesicht, Herr, suche ich. Vers 8. Lehre mich, Herr, deinen Weg. Vers 11. Und das bekommt er dadurch, dass er Gottes Wort aufsucht. In seinem Wort findet er nicht nur Wahrheiten über Gott oder Anweisungen zum Leben, er findet Gottes Angesicht, Gott selbst. Gott spricht nicht nur sein Wort, er ist es auch. Er ist das Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und diese Wahrheit haben wir eben schon vorhin bei Johannes gelesen. Wenn wir Gottes Wort begegnen, erkennen wir darin Gott, wie er ist. Wir sehen Christus. Und wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus. Und natürlich wird auch die zweite Bitte Davids, lehre mich, Herr, deinen Weg, erfüllt. Wenn wir das beten, das wird erfüllt. Er hört. Wir dürfen nicht übersehen oder vergessen, dass David das betet, während er von Feinden bedrängt wird, während er mitten in der Bedrängnis steckt. Da betet er, Herr, lehre mich deinen Weg. Und leite mich auf ebenem Pfad um meiner Feinde willen. Was David sucht, ist nicht in erster Linie das Verschwinden der Feinde. Er möchte Gottes Weg besser lernen. Dann lernt er eben auch, sich im Angesicht von Feinden und Bedrängnis göttlich zu verhalten. Das ist viel besser, als wenn Gott die Feinde einfach wegnimmt, nicht wahr? Wenn jemand stehen bleibt inmitten der Feinde, weil er vor Gottes Angesicht steht, weil Gott ihn lehrt, stehen zu bleiben inmitten der Bedrängnisse, dann steht er darüber. Und dies führt uns zu der dritten Frage, die wir David stellen und die wir auch uns selbst natürlich stellen sollten, wenn wir aus der Not zu unserem Gott rufen. was ist dein Problem? Bevor der Herr Jesus einen blinden Mann heilte, da fragte er ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Und bevor er den gelähmten Mann am Teich Bethesda heilte, fragte er ihn, willst du gesund werden? Was für eine Frage, könnten wir denken. Natürlich will ich das. Diese Fragen stellt der Herr aber nicht, um informiert zu werden, was der andere will. Das wusste er schon. Er wollte aber, dass der Blinde und der Lahme sich selber überlegten, was sie wirklich von Gott brauchen. Sehen oder gehen zu können, war vielleicht vordergründig das Wichtigste. Aber wir wissen, dass Jesus gekommen ist, um uns Größeres zu geben als körperliche Unversehrtheit. Und so ist es auch bei David in seinem Gebet. So sollten wir auch lernen zu denken, wenn Feinde, Bedrängnis, Angst und Schwierigkeiten da sind. Und wenn diese uns das Leben schwer machen, gibt es trotzdem immer eine größere Not als die Urheber der Schwierigkeiten. Das hat David erkannt und deshalb bittet er darum, dass der Herr sein Angesicht nicht vor ihm verbirgt. Mit anderen Worten, dass der Herr David nicht seine Gemeinschaft entzieht. Diese ist es ja, die ihn inmitten der schweren Lebensumstände sicher, geborgen und angstfrei bleiben lässt. Der Herr ist mein Licht. Der Herr ist mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Darum wäre es das größte Problem, das schlimmste für David, wenn sich der Herr von ihm zurückziehen würde. Wenn er darum nicht mehr der Ort seiner Geborgenheit wäre. Und darum sagt David sinngemäß, alles mag mir genommen werden. Es können mich alle verlassen, sogar mein Vater und meine Mutter. Aber von der Gemeinschaft des Herrn will ich niemals getrennt werden. Eben darum betet David, lehre mich, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebenem Pfad um meiner Feinde willen. Am meisten fürchtet er nicht, dass seine Feinde ihm das irdische Leben nehmen könnten, sondern dass sie ihn von der Gemeinschaft mit dem Herrn und dem Wandel mit ihm abbringen könnten. Und das ist tatsächlich eine Gefahr, auch für uns, wenn wir in Bedrängnis sind. Unsere alte Natur neigt dazu, sich von Gott abzuwenden, wenn wir in Schwierigkeiten oder Leid geraten. Entweder weil wir nicht gewillt sind, den Weg anzunehmen, den er uns führt, oder weil wir uns mit Sünde trösten wollen, anstatt Trost bei ihm zu suchen. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir wenn wir aus der Not heraus zu Gott rufen, dass wir uns diese drei Fragen beantworten, die David im Psalm auch beantwortet, dass wir uns bewusst machen, was wir im Herrn haben. Ihn selbst, der alles für uns ist. Licht in der Dunkelheit, Heil und Zuflucht in der Not. Dann, was wir wirklich suchen, nur Befreiung von Unangenehmem, oder die Gemeinschaft des Herrn über allem. Und was unser eigentliches Problem ist oder wäre, nämlich von ihm getrennt zu sein. Wenn wir uns diese Fragen gestellt und beantwortet haben, dann werden wir wie David uns vom Blick auf unseren Bauchnabel lösen können und beginnen zu ermutigen. Schon während wir beten, müssen und werden wir auch ermutigen, uns selbst und unter Umständen auch diejenigen, die mit dabei sind, die mitbeten. Für uns selbst heißt Beten immer auch, dass wir uns zusprechen, dass wir uns selbst predigen, uns selbst ermahnen, den Kurs korrigieren, die Blickrichtung justieren. Wenn wir vor den Herrn kommen, dann werden wir durch die Gemeinschaft mit ihm, durch seinen Geist, werden wir verändert. Unsere Gedanken werden in die richtige Richtung gelenkt. Und so spricht David am Ende des Psalms zu sich selbst, Vers 13 und 14. Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Lande der Lebendigen. Und dann kommt Punkt, Punkt, Punkt. Das ist eine hebräische Form, um etwas zu betonen. Man spricht die zweite Hälfte des Satzes nicht aus. Es ist aber für den Leser oder für den Hörer klar, was gemeint ist. Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebendigen, dann wäre ich verloren. Bin ich aber nicht. Und damit wiederholt David für sich selbst, macht sich noch einmal bewusst, dass er eben sicher und geborgen ist, weil er sich sicher ist, das Gute des Herrn zu schauen. Und dann sagt er wohl zuerst auch zu sich selbst, harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Es ist das gleiche Selbstgespräch im Gebet, derselbe Zuspruch an sich selbst, wie wir in den Psalmen 42 und 43 lesen können. Da sagt der Beter immer wieder zwischendrin, während er in seiner Not zu Gott schreit, sagt er zu sich selbst dreimal, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du so in mir? Harre doch auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. Der Beter schöpft hier aus der Erfahrung, die er bereits machen durfte. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Du weißt doch, dass du ihn dann noch preisen wirst. Nachdem er sich im ersten Teil seines Gebets in Erinnerung rief, was er hat, weil er den Herrn hat, ist er ermutigt, sich in allen Dingen, die vor ihm liegen, auf ihn zu verlassen. Und er sagt zu sich selbst, du weißt doch, wie gut der Herr ist, also vertraue auf ihn und schöpfe Hoffnung. Und darüber hinaus gilt diese letzte Aufforderung nicht nur für David selbst. Wer, wie er im Psalm betet, wer den Herrn auf dieselbe Weise kennengelernt hat, der bleibt nicht bei sich selbst stehen, sondern ermutigt auch andere. Das geschieht so, wie der Apostel Paulus zum Beispiel von sich und von seinen Mitarbeitern schrieb im 2. Korinther 1, Verse 3 und 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Drangsal, damit wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind. Durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet wurden. Und darum gingen die Männer Gottes, wie David und Paulus, durch viele Schwierigkeiten und Bedrängnis, damit sie nicht nur an sich selbst die heilende Nähe des Herrn erfahren, sondern damit auch wir von ihnen lernen können. Nicht nur, wie wir Schweres ertragen können, sondern auch, wie wir darin richtig beten. Und dazu auch, damit wir den Trost, den wir erfuhren, unseren Nächsten weitergeben können. Weil der Herr unser Licht und unser Heil und unsere Zuflucht ist, darum werden wir uns nicht fürchten und nicht erschrecken. Und wenn sich Bedränger und Feinde, ja sogar ganze Heere und Kriege gegen uns erheben, so sind wir trotzdem vertrauensvoll. wie es heißt im 2. Korinther 1, Vers 5 bis 7. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost und Heil. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost, der wirksam wird im geduldigen Ertragen derselben Leiden, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung für euch steht fest, da wir wissen, dass wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Amen.